Nummerierungsgewohnheiten sind so eine Sache. Man kann seinen Kram so zählen, wie es der Gott der Mathematik einst in Form eines Steintafelwerks unter die Leute predigen ließ. Man kann wie George Lucas seine Geschichte einfach mit Teil 4 beginnen lassen. Man kann wie Al Lowe auch gleich ganz auf die Zahl 4 scheißen. Oder man kann wie Rare mal eben 3 bis 9 komplett ignorieren, weil das uncoole Nummern sind, die nur von Menschen mit doofen Ohren benutzt werden. Vermutlich. Rare, das war mal eine ganz spezielle Firma. Eine, deren Spiele mal gerne mal unter Exzellenz Generalverdacht stellte. Damit meine ich jetzt nicht das normalerweise untrennbar mit diesem Gedanken verbundene Donkey Kong Country aus dem Jahr 1994. Genau genommen gehört das für mich zu den regelbestätigenden Ausnahmen, wie ich ja hier schon das eine oder andere Mal habe durchblicken lassen. Nein, ich rede mehr von Spielen aus der Zeit der End-80er bis Anfang 90er. Von Titeln wie RC Pro-Am, Snake Rattle and Roll, Cobra Triangle, ein paar der Battletoads-Spiele sowie die Wizards and Warriors-Serie. Ihren Anfang nahm diese Firma, die durch eine sehr fruchtbare Beziehung mit Nintendo spätestens ab den Mitte-90ern absurd große Erfolge feiern sollte, im prähistorischen Jahr 1982, als sie von den Brüdern Tim und Chris Stamper unter dem sensationell sperrigen Namen Ashby Computers and Graphics Limited gegründet wurde. Und zwar in erster Linie, um Arcade-Spiele zu entwickeln und zu vertreiben, etwas, mit dem die Stampers da bereits einige Erfahrungen hatten. Es sollte sich jedoch sehr schnell herausstellen, dass der wachsende Heimcomputermarkt deutlich lukrativer war, was zur Gründung des Unternehmens Ultimate Play the Game führte. Vom Namen her ehrlicherweise keinen Deut besser, aber vom Stadtwerk höchst erfolgreich. Das erste Spiel der Firma, die 1983er Arcade-Ballerei Jetpack, eroberte speziell die britischen 8-Bit-Computer der damaligen Zeit im unerwarteten Sturm und verkaufte sich 100.000-fach. Und das war nur der erste Schritt in eine glorreiche Zukunft. Spiele bzw. Spieleserien wie Jetman, Attic Attack, Saberwolf oder Nightlore machten Ultimate Play the Game zu einem zwar unverändert dämlichen, aber gleichzeitig auch sehr gülden glänzenden Namen, den sich die Stampers im Jahr 1985 bei einem Verkauf an den Publisher US Gold auch entsprechend fürstlich bezahlen ließen. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten sie ihre Augen bereits auf das nächste heiße Ding fokussiert, das Nintendo Entertainment System. Diese im Juli 1983 in Japan unter dem Namen Famicom veröffentlichte Heimkonsole versprach die Erfüllung aller damaligen Spieleentwicklerträume. Eine leistungsfähige, auf die Darstellung von schnellen Spielen optimierte Hardware, praktisch keine Ladezeiten dank der verwendeten Module, aufgrund von 200 Glumbum-Billiarden verkauften Einheiten eine durchaus gesicherte Marktdurchdringung und noch viel mehr. Klar, man musste sich mit Nintendo und ihrem notorisch herrschsüchtigen Gottkaiser Hiroshi Yamauchi herumschlagen, aber das war ein kleiner Preis für all die schön glitzernden Dollarzeichen, die sich da sehr deutlich am Horizont abzeichneten. Also gründeten die Stampers 1985 ihre neue Firma namens Rare, anfangs noch mit dem leicht seifenoperigen Untertitel Designs on the Future und experimentierten an einer aus Japan importierten Famicom herum. Das erste Resultat dieser Bemühungen nannte sich schlicht Slalom, bot inhaltlich genau das, erschien zuerst 1986 auf Nintendos Versus System in den Spielhallen und dann ein Jahr darauf auch auf dem NES und war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft von Rare mit Nintendo, die dafür sorgte, dass die Firma im Laufe der folgenden Jahre mehr als 40 Spiele fürs NES entwickeln sollte. Unter anderem ein Jump'n'Run and Schwertschwing namens Wizards and Warriors. Das erste Spiel unter diesem Namen erschien bereits Ende 1987 in den USA, gut 2 Jahre später dann auch mal bei uns und war ein nettes und auch technisch ganz interessantes, aber inhaltlich insgesamt doch eher belangloses, da ziemlich einfaches Ritterhüpfgeschnetzle und Prinzessinnengerette, das sich über 8 Levels hinwegzog. Aber sowohl für Rare als auch für Nintendo mit gut 500.000 verkauften Einheiten sehr erfolgreich war, was natürlich direkt nach einem Nachfolger schrie, der dann nicht mehr direkt von Rare entwickelt, sondern zu der in Manchester sitzenden kleinen Firma Zippo Games ausgelagert wurde. Und von da aus unter dem leicht unerklärlichen Namen Iron Sword, Wizards and Warriors 2, schon im Dezember 1989 in den Läden stand. Abermals erstmal nur in den USA. Die ritterfreudigen Mitteleuropäer mussten sich noch bis zum März des Jahres 1991 gedulden, was gleich noch relevant werden wird. Vorher muss allerdings noch erwähnt werden, dass dieses Spiel kein gezeichnetes Covermotiv mehr bot. Stattdessen wurde man beim Kauf direkt von dem Schönling der 80er angegrummelt. Fabio! Der so schön und sein langes Haar so wollüstern war, dass er keinen Nachnamen benötigte. Nur fürs Protokoll, der ist Lanzoni. Angeblich wurde auch kurz darüber nachgedacht, fürs Covermotiv eine Kooperation mit einem anderen bekannten Muskelpotz der 80er einzugehen, nämlich Hulk Hogan. Aber für dieses Gerücht habe ich nicht einen einzigen Beweis finden können und empfehle daher nachdrücklich, es nur mit einer Tonne an Maggi zu genießen. So, zurück zu dem erwähnten Timing. Das war echt merkwürdig. Denn die Veröffentlichungsstrategie der Serie war ein verrückt machendes Kuddelmuddel. Denn das Spiel, um das es mir hier und heute geht und das mit vollem Namen Wizards and Warriors Chapter X The Fortress of Fear heißt, stand in den USA im Januar 1990 in den Läden und war bei uns gegen Ende desselben Jahres erhältlich. Der zweite NES-Teil, also Iron Sword, war zu diesem Zeitpunkt bei den Amis zwar schon draußen, bei uns aber erst angekündigt. In Europa sollte das Eisenschwert erst ab dem März 91 geschwungen werden dürfen, was Fortress of Fear aus hiesiger Sicht eigentlich zum zweiten Teil macht. Genau genommen sogar eigentlich zum ersten, denn das ursprüngliche Wizards and Warriors erschien hier erst einige Wochen nach Fortress of Fear. Aber gut, das wollen wir mal gnädig überbügeln. Jedenfalls wäre Fortress of Fear nach der sinnergebenden Zählweise in den USA eigentlich das dritte Spiel gewesen. Aber auch das haut nicht hin, denn das offizielle dritte Spiel mit dem Untertitel Kuros Visions of Power erschien im März 92 und bei uns nochmal knapp ein Jahr später. Es ist wohl also am sinnvollsten, die NES-Trilogie als eigenständige Serie zu betrachten und Fortress of Fear als Spin-off. Gut, ist ja auch das einzige Spiel der Reihe, das nicht auf dem NES erschien, sondern auf dem Game Boy. Dieser wurde im April 1989 in Japan erst veröffentlicht und die initiale Fuhre an Spielen kam folgerichtig auch ausschließlich aus fernöstlicher Hand. Rare allerdings hatte, wie bereits erwähnt, einen sehr guten Draht nach Kyoto und fand sich daher schnell in der luxuriösen Position wieder als erster westlicher Entwickler für den kleinen grauen Kasten programmieren zu dürfen. Mit dem Resultat, dass Fortress of Fear, und ich werde einen Teufel tun und hier jetzt jedes Mal den vollständigen Namen aufsagen, nicht nur das erste Gameboy-Spiel von Rare war, sondern auch das erste, das im Jahr 1990 veröffentlicht wurde. Was es zum allerersten Gameboy-Spiel der 90er überhaupt machte. Woohoo, Party! Das interessanterweise aber nie seinen Weg nach Japan fand. Denn anders als seine NES-Brüder wurde es ausschließlich im Westen vertrieben. Aber genau wie eben diese mal wieder vom Publisher Acclaim unter Lizenz von Rare bzw. Rare Coined Incorporated, um ganz genau zu sein, dem amerikanischen Ableger der Firma. Es ist nur sehr wenig über die Entwicklung des Spiels bekannt und noch weniger über seinen Entwickler. Klar, es war Rare, aber die Firma bestand zu diesem Zeitpunkt bereits aus mehreren Dutzend Leuten. Und weil ich nicht nur sehr schön, sondern auch sehr schlau bin, habe ich meine kluge Leute-Mütze aufgesetzt und versucht, das Ganze mal logisch aufzudröseln. Die offensichtlichste Anlaufstelle für mich war David Wise, denn der war seit Slalom der Haus- und Hofkomponist von Rare und es lag nahe, dass er seine Finger in der Entwicklung von Fortress of Fear mit drin hatte. Was er mir dann auch im Gespräch bestätigt hat, zusammen mit ein paar weiteren Namen. Chris Pyle war der Grafiker und Fortress of Fear sein Einstand bei Rare. Und Firmengründer Tim Stamper war fürs allgemeine Design zuständig. Weitere genaue Namen konnte David mir leider nicht mehr verraten, dafür aber, dass er vermutet, dass ein durchaus gewichtiger Teil der Firma im Allgemeinen an Bord gewesen sein dürfte. Schließlich war das ja das erste Gameboy-Spiel der Firma, es musste viel gelernt und herumexperimentiert werden. Außerdem hatte man für die gesamte Entwicklung nicht mal 6 Monate Zeit. Im Grunde war das also eine Alle Mann an Bord Kreativleistung. Das erklärt allerdings immer noch nicht den Namen. Wieso zum Henker heißt dieses Spiel Wizards and Warriors Chapter X? Das X markiert hier eindeutig das Mysterium, denn der 10. Teil der Serie ist es ja nun ziemlich eindeutig schon mal nicht. Eine mögliche Erklärung ist, dass das Spiel seine Handlung nach 17 Jahren nach dem Ende des zweiten spielt, also quasi der Nachfolger ist. Eine andere ist, dass es einfach nur ein Joke war. Denn das Spiel ist sich selbst nicht so ganz richtig sicher, wie es denn nun eigentlich heißt. Auf der Packung steht Wizards and Warriors X, Fortress of Fear. Im Spiel bekommt man auf dem Begrüßungsbildschirm nur The Fortress of Fear zu lesen. Allerdings folgt danach noch ein separater Screen, auf dem Acclaim Presents Wizards and Warriors Chapter X steht. Es ist verwirrend. War es vermutlich damals auch schon, denn selbst David konnte dieses spezielle Geheimnis nicht entknoten. Apropos Verpackung. Och, die ist eigentlich schon irgendwie ganz schön. Typisches Fantasy-Motiv halt, das nur leider mit dem eigentlichen Spielinhalt gar nicht so irre viel zu tun hat. Vor allem, da der da abgebildete Superheld-Barbar mit seiner mächtig superheldbarbarigen Mähne genau wie sein fotografierter Kumpel Fabio mit dem In-Game-Kuros präzise null Gemeinsamkeiten hat. Von der Ausnahme mal abgesehen, dass beide ein Schwert tragen. Das Cover könnte ehrlicherweise auch das Titelbild eines 80er-Jahre-Heavy-Metal-Albums sein. Komplett mit bewaffneten Skeletten und übergroßen Menschenfresserschlangen. Für die deutsche Veröffentlichung war ursprünglich mal ein leicht anderes Bild geplant. Dessen Aufbau zwar grundsätzlich identisch war, bei dem Held Kuros aber noch männlich grimmiger dreingucken sollte, wie man zum Beispiel in einem Bericht in der Ausgabe 95 des Club Nintendo Magazins nachlesen bzw. nachsehen kann. Das wurde dann aber schlussendlich doch nicht gemacht. Das Cover der hier veröffentlichten Schreckensfestung war genau das gleiche wie zuvor in den USA. Handlung oder vielmehr die Handlung. Denn ja, Fortress of Fear hat zwar grundsätzlich eine, aber die ist fast so gehaltvoll wie ein in den Schnee gepisster Heiratsantrag. In aller Kürze dreht sich das Spiel darum, dass Prinzessin Peach offensichtlich nicht das einzige Blaublut ist, das sich entführen zu lassen als einziges Hobby hat. Die hochadelig benannte Elaine hat diesen Trick genauso gut drauf. Ihr Princess Snapper ist allerdings kein stacheliger Echsenkönig, sondern der durchtriebene Magier Malkill. Die Verpackung formuliert das folgendermaßen. Die unglaubliche Heldensage der Zauberer und Krieger geht weiter. Auf deiner Jagd nach dem bösen Zauberer Malkil wirst du, Kuros, die gefürchtete Festung des Schreckens betreten. Zusammenstöße mit Hunderten von Feinden erwarten dich. Todbringende Fledermäuse und andere fliegende Bestien werden dich von oben herab angreifen. Brennende Feuerkugeln und Pfeile werden dir entgegengeschleudert und eklige Spinnen und lebendige Gerippe werden aus dem Dunkel erscheinen. Vernichte sie alle! Nur diejenigen mit den kühnsten Herzen werden in 18 Schwierigkeitsstufen dieses herausfordernden Spieles trotzen. Aber dafür gibt es reichliche Belohnungen, Reichtümer im Überfluss, die Schlüssel zu längst vergessenen Schätzen sowie magische Zaubersprüche und giftige Mixturen. Und was könnte dir höhere Belohnung sein als schließlich das Zusammentreffen mit dem bösen Zauberer Malkil höchstpersönlich? Hab Acht, Kuros! Andere sind bereits vor dir in die Festung des Schreckens eingedrungen, aber keiner ist bisher lebend zurückgekehrt. Naja, also zugegebenermaßen fasst das die Komplettheit des Spiels an sich schon ganz gut zusammen. Man übernimmt die heldenhafte Rolle von Ritter Kuros, der aufgrund seines leicht unglücklich geformten Helmes wie ein sehr enthusiastisch spazierender Penis aussieht, mit Schwert und Schild. Laut dem er übrigens ein Kreuzritter ist, also eigentlich der Bösewicht des Spiels. Es gibt keine Optionen oder sonstiges. Drückt man die in Dauerrotation laufenden Titelbildschirme mit der Starttaste weg, landet man auch schon direkt im Spiel mit dem Gesicht nach vorn. Man kann normal laufen, kriechen und springen, wobei letzteres die Richtungskorrektur mit dem Flug nicht nur erlaubt, sondern an leicht entmutigend vielen Stellen sogar explizit fordert. Denn sehr oft, und damit meine ich in der Tat sehr oft, muss man einfach blind in Richtung eines sonst ausgesprochen unpassierbar wirkenden Abgrundes springen, damit dann plötzlich eine Plattform in ungefährer Nähe des eventuellen Landepunktes erscheint. Was dann in aller Regel der Moment ist, in dem man es sich, Mutter Physik den Stinkefinger zeigend, mitten in der Luft anders überlegt und einfach wieder umdreht, um zu verschnaufen und erstmal ein energiespendendes Snickers zu vernichten. Ja, das Design der 5 in 18 Levels aufgeteilten Welten ist jetzt nicht unbedingt die allergrößte Stärke von Fortress of 4. Meist trabt und springt man durch etwas ideenlose Standardware, aufgelockert durch gelegentliche Bonusareale mit Extrakram drin, die man in aller Regel nur erreicht, wenn man den Super Mario macht und den vorherigen Level nicht auf reguläre Weise verlässt, sondern den versteckten Weg über dem eigentlichen Leveldesign nimmt. Über diese Wege findet man hin und wieder auch Abkürzungen, mit denen sich sonst eher lange Abschnitte sehr viel schneller erledigen lassen, zum Beispiel direkt zum Start von Level 2.2. Egal. Schon das NES-Vorbild war jetzt nicht direkt der strahlende Leuchtturm des beseelten Designs, auch wenn dessen Levelgestaltung deutlich vertikaler und vor allem weniger linear als das vom Game Boy Fetter war. In Fortress of 4 gibt es keinerlei Vertikalität, dafür aber umso mehr Gegnergehölze in Levels, deren Aufbau schnurgerade ist als das Schwert von Kuros. Dafür aber locker genauso hart. Denn wenn man eines über Fortress of 4 wissen sollte, dann, dass es verteufelt schwer ist. Kuros trägt zwar angeblich eine dicke Plattenrüstung, aber die hat hier genauso viel schützenden Effekt wie Ritter Arthurs Blümchenschlüpper in den Ghost and Goblins Spielen. Ausnahmslos alles in Burg Schreckenhausen ist nur dazu da, einem das Leben so schwer und so kurz wie möglich zu machen. Gegner bzw. gegnerische Geschosse tauchen vorzugsweise sehr überraschend und im Pulk auf, bevorzugt aus dem nicht sichtbaren Teil des Bildschirms heraus, was einem kaum Zeit zur Reaktion lässt. Und dann müssen sie einen noch nicht mal mit ihren Waffen treffen. Es reicht schon völlig, wenn sie einfach durch einen durchlaufen, um absurd viel Schaden zu machen. Was besonders bei den Bossgegnern sehr schlimm ist, da die dazu tendieren, es sich auf Kuros bequem zu machen. Feinde lassen sich von Treffern auch nicht etwa aufhalten, solange sie nicht davon draufgehen. Wenn sie auf einen zulaufen, dann laufen sie auch weiter, wenn sie ein dickes Schwert im Kopf stecken haben. Im selben Atemzug hat Kuros auch keine kurze Unverwundbarkeitsphase nach einem Treffer. Solange ein Widersacher nicht ausgeknipst ist, macht er alleine schon durch seine nahe Präsenz dauerhaft Schaden, was irgendwie ein exzellentes Argument für Social Distancing ist. Auch hier hat die Packung hilfreiche Worte der Weisheit zu bieten. Nutze dein Schwert und deinen Verstand, um Malkils Legionen böse Kreaturen zu schlagen. Ah, Schwert und Verstand nutzen. Ha, alles klar, ist notiert. Darauf muss man erstmal kommen. Laut David war der hohe Garstigkeitslevel keine direkte böse Absicht, sondern wie so oft etwas, das sich durch die intime Vertrautheit der Entwickler mit dem Spiel ganz organisch ergeben hat. Man kannte die eigenen Levels in- und auswendig und ging davon aus, dass die Spieler da draußen eh harte Hunde seien, die eine gute Herausforderung zu schätzen wüssten. Gerade angesichts der Tatsache, dass das Spiel echt nicht lang ist. Ein reines Durchspielen dauert vielleicht eine halbe Stunde? Der aktuelle Speedrun-Rekord beträgt 9 Minuten und 49 Sekunden und selbst da ist noch Luft nach unten. Ich habe damals, Anfang 91, als ich mir das Spiel gekauft habe, ein bisschen länger gebraucht. 2 Monate, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht waren es sogar 3. Der verdammte Totenkopf-Bossgegner hat mich echt fertig gemacht. Aber wie sagt schon die Packung? Siegen oder sterben lautet die Losung beim Kampf gegen den tödlichen Schädel des Terrors. Ja, die Bossgegner, die sind so eine Sache. Wenn man ihre Angriffsmuster erstmal durchschaut hat, dann sind sie ehrlicherweise ziemlich eine Lachnummer. Bei der Riesenfledermaus zum Beispiel muss man sich einfach nur direkt unter sie stellen und ein paar Mal weit ausholen nach oben kloppen, dann ist sie in wenigen Sekunden weggerotzt. Beim übergroßen Adler muss man sich einfach an die rechte untere Stufe rankuscheln. Dort kann einen das Vieh schlicht nicht erwischen. Auch eine Art Bossgegner ist das Ende von Welt 2. Denn da wartet ein gigantisches Skelettschädeltor, in dessen halbwegs rhythmisch herumzuckendes Maul man einfach reinspringen muss. Was allerdings eine Stelle ist, an der ungeduldige Spieler in wenigen Sekunden alle Leben verlieren können und auch werden, da es innerhalb der regelmäßigen Bewegung des Maules genau eine Stelle gibt, an der man gefahrlos hineinhopsen kann. Ansonsten prallt man an dem Ding nur ab und fliegt in den bodenlosen Abgrund davor. Auch das ist allerdings eine reine Lernsache. Außerdem mag ich irgendwie den Gedanken, dass sich hinter diesem Schädel das einzige funktionierende Klo der Festung des Schreckens befindet und Merkel da jedes Mal gut getimt durchspringen muss, wenn es mal drückt. Ach ja, Merkel, der ist so ziemlich die einzige Ausnahme von der genannten Regel. Denn den habe ich schon immer nur durch Brute Force besiegt, komplett blind auf ihn eindreschend, ohne Rücksicht auf Verluste und Lebenszähler. Auch jetzt wieder zum Durchspielen für diesen Level. Funktioniert ganz wunderbar. Denn wenn man soweit ist, bei ihm anzukommen, ohne dass ergraute Haarbüschel um einen herumliegen, dann ist man auch gestellt genug, an dieser Stelle die vollen 9 Leben zu haben. Und einfach nur wie blöde auf ihn draufzuhauen, kostet einen vielleicht 4 davon. Man startet übrigens mit 3 und kann niemals mehr als 9 haben. Weitere zu erhalten ist erstaunlich leicht, wird aber nur leider nicht gezählt. Die gute Nachricht, verliert man ein Leben, was erwähntermaßen sehr einfach ist, geht's an der Todesstelle direkt weiter. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass die Gegner, die einen da um die Ecke befördert haben, ebenfalls immer noch direkt zur Stelle sind. Da wären zum Beispiel Minotauren-ähnliche Krieger oder Spinnen, die gerne erst nach ein paar Sekunden Wartezeit ins Bild kommen, was dann zuverlässig für Momente der bissigen Panik sorgt, wenn man ganz entspannt vor einem Abgrund steht, sich geistig auf den folgenden Sprung vorbereiten und aus dem Nichts von oben auf einmal eine Riesenspinne angezappelt kommt. Übergroße Schlangen, von der Wanderlust gepackte Skelette, rotierende Totenköpfe, bissige Fische und Massen an mehr oder weniger aktiv durch die Gegend schwirrenden Fledermäusen. Gerne auch mal eine wilde Mischung aus allem auf einmal, bevorzugt an Stellen, an denen man ohne Energieverlust kaum an sie rankommt. Oder direkt nach einem fiesen Sprung platziert, nachdem man entweder keine Gelegenheit bekommt, auf ihre Attacke zu reagieren oder durch den unvermeidlichen Fall erstmal eine Sekunde machen da liegt und sich komplett wehrlos von ihnen zersäbeln lassen muss. Wie gesagt, Fortress of Fear ist nicht direkt als am fairsten designtes Spiel aller Zeiten. Immerhin spinnt gelegentlich die Kollisionsabfrage und registriert gegnerischer Treffer nicht, speziell wenn die Feinde sehr zackig unterwegs waren. Neben den Standardstinkern und Obermotzen ist es auch die Welt von Fortress of Fear selbst, die den Lebenszähler kontinuierlich nach unten rattern lässt. Von der Decke tropfende Säureblubbes, aus Fackeln hoppelnde Feuerkugeln oder unerwartet durchs Bild zischende Pfeile, Äxte oder Kanonenkugeln verbeulen einem zuverlässig die Rüstung. Gelegentlich ist es auch schlicht Verwirrung. Auf die eine Wolke kann man springen, auf die nächste, identisch aussehende, dagegen nicht. Alles eine Ausprobier- und Zähne-Zusammenbeiß-Sache. Sowie natürlich eine eklatante Geduldsfrage, denn es gibt keine Continues. Wenn alle Leben weg sind, erhält man nur eine leicht frotzelige Game over, sorry, your quest has ended here Einblendung sowie einen Eisenstiefeltritt zurück zum Titelbildschirm. Was speziell für Kenner des NES-Kumpels überraschend kommen dürfte, denn da gab es noch unendlich viele Wiederholungsversuche. Und auch mehr Waffen, während sich Gevatter Kuros auf dem Gameboy ausschließlich auf sein Langschwert verlassen darf. Keine Fernangriffe, keine Magie, nix. Immerhin sind 3 verschiedene Attacken möglich. Der normale Piekser nach vorn, das gleiche nochmal aus der Hocke, sowie ein weiter Überkopfschlag, der auch leicht nach hinten trifft und bei dem Kuros einen sehr gleitenden Ausfallschritt macht, den sich Michael Jackson garantiert abgeguckt hätte. Alle 3 machen dieselbe Menge an Schaden. Und erledigt man einen Gegner, explodiert er mit einem sehr befriedigenden Soundeffekt sowie einer Zap- oder Pow-Einblendung. Was allerdings erstaunlicherweise nicht geht, ist im Sprung zuzuschlagen. Was sehr schade ist, weil das verdammt oft verdammt hilfreich gewesen wäre. Und wo wir schon bei den Dingen sind, von denen es auf dem NES noch deutlich mehr gab, das gilt auch für die Extras, von denen hier eigentlich nur 2 wirklich sinnvolle existieren. Zum einen die heilsamen Energiehappen in Form von gelegentlich in der Gegend herumstehenden Getränkekelchen bzw. der ziemlich seltenen Heilbuddeln in Schatztruhen. Die sensationell überdimensionierten Schinken, auf die man ab und zu auch noch trifft, geben dagegen erschütternderweise kaum Energie zurück. Und zum anderen die Sprungstiefel, die den weltverbessernden Namen Boots of Jumping tragen und aus gleich mehreren Gründen verdammt nützlich sind. Denn mit ihnen kann Kuros ein bisschen höher und weiter hopsen, was den gelegentlichen Leap of Faith nicht mehr ganz so faith-liebig macht. Vor allem aber sorgen sie dafür, dass Kuros beim Fall aus mal mehr und mal weniger großer Höhe keinen Schaden mehr nimmt. Denn normalerweise reicht schon das Stolpern über eine mittelhohe Teppichkante, damit bei Kuros die "Ich sterbe!" Animation einsetzt, woraufhin er dann mit dem Hintern voran unten aufkommt, was nicht nur Energie kostet, sondern auch dezent würdelos aussieht. Die anderen Extras dagegen, naja, die sind halt auch da. Im Falle der temporären Unverwundbarkeit namens Scroll of Invincibility allerdings im ganzen Spiel genau einmal, nämlich im 2. Level. Und selbst da kann man ihr eigentlich gepflegt den Arsch zu drehen, denn die paar Sekunden an Unverwundbarkeit, die sie liefert, sind gerade an der Stelle fast so nützlich wie ein Schwert aus Nutella. den Schild namens Shield of Protection, den man folgerichtig besser nicht mit dem Shield of Wurstbrot oder dem Shield of No Use at All verwechseln sollte und der den erhaltenen Schaden halbiert, gibt's dagegen deutlich öfter. Genauso wie die Edelsteine, die hier keine Level-Ausgangsschlüssel mehr sind, sondern in erster Linie Extra-Punkte bringen und in zweiter ein weiteres Leben, wenn man 10 von ihnen einsackt. Und dann gibt's auch noch Bonusleben an sich, die in Form von Mini-Chorussen immer wieder mal in der Gegend herumstehen. Sammelt man ein extra ein, erklingt ein fröhliches Jingle. Es wird eine große Grafik des gerade erworbenen Objektes angezeigt, die zum Teil direkt aus dem NES-Spiel übernommen wurde, und es erscheint ein Text wie "Thou hast discovered the potion of healing". Ich hatte damals nicht die geringste Ahnung, was zum Kuros das bedeuten sollte. Genauso wie der Text, den man zum Abschluss eines Levels zu lesen bekam, wenn sich das Übergangstor vor einem verschloss und wieder öffnete. "The evil Malkil awaits to vent his wrath upon thee". Tja. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich damals meine Englischlehrerin nach diesen Sprüchen befragt hatte und die mir auch nicht sagen konnte, was das eigentlich heißen soll. Die Wunderwelten des frühen Neuenglisch haben sich mir erst deutlich später erschlossen. Das mit weitem Abstand wichtigste Extra hier ist aber der Schlüssel. Denn ohne den lässt sich keine Schatztruhe öffnen. Und hier kommt der Casus Visus. Es gibt deutlich mehr Schatztruhen als Schlüssel. Immer wieder muss man sich also zwischen mehreren verlockend identisch aussehenden Kisten entscheiden, nur um ganz traditionell dann die zu wählen, die einen Diamanten sowie ein leicht schimmeliges Stück Käse enthält, statt zu der zu greifen, die einen mit Zusatzleben sowie experimentierfreudigen Jungfrauen überschüttet. Wie immer halt! Verliert man ein Leben, verliert man auch alle aktuellen Extras, was gerade im Fall der Schlüssel sowie der Hochsprungstiefel ein sehr schmerzlicher Verlust ist, da man diese an manchen Stellen auf jeden Fall braucht, um weiterkommen zu können. Immerhin waren die Entwickler gnädig genug, an eben diesen Stellen dafür zu sorgen, dass irgendwo in der Nähe ein Schlüssel sowie eine Kiste mit Stiefeln drin herumsteht. All das geschieht in ordentlicher Grafik. Nicht schlecht oder hässlich, aber auch echt alles andere als spektakulär. Spielt man Fortress of 4 heute im Emulator, ist alles gut, aber seinerzeit war vom Spiel aufgrund seines verschwommenen Scrollings in Verbindung mit dem notorisch fusseligen Bildschirm des Gameboy in Bewegung echt nicht so irre viel zu erkennen, was sicherlich seinen Teil zum fiesen Schwierigkeitsgrad beigetragen hat. Außerdem ist Kuros ein bisschen zu groß für den mit 160x144 Pixel nicht eben irre ausladenden Bildschirm des Handhelds. Es sieht so aus, als sei das Heldensprite direkt vom NES übernommen worden, nur dass das mit 256x240 Pixeln über eine deutlich höhere Auflösung verfügte. Klatscht man nun den gleich großen Herrn Prinzessinnenretter in ein zwangsläufigerweise kleineres Spielfeld, ergeben sich daraus gleich mehrere Nachteile. Er wird echt gut angreifbar, nicht zuletzt aufgrund seiner wahnsinnig ausladenden Hitbox, die allgemeine Übersicht sinkt, weil auch der Rest der Grafik proportional passen muss und Gegner rücken gerne mal sehr überraschend ins Bild. All das hätte mit einer sinnvollen Umproportionierung aus der Welt geschafft werden können, wie es ja zum Beispiel auch in Super Mario Land oder dem zweiten Castlevania-Abenteuer gemacht wurde, wo die bekannten Helden verkleinert wurden, um mehr Spiel ins Bild zu bekommen, beides nachzuhören in den Level 26 und 15. Wurde aber nicht gemacht. Immerhin bringt der übergroße Kuros auch überdurchschnittlich gute Animationen mit sich, leider als einzige Figur im ganzen Spiel. Seine Widersacher sind nicht nur spärlich animiert, sondern auch deutlich schlechter erkennbar als Kuros selbst, was vor allem daran liegt, dass er als einzige Figur im ganzen Spiel einen durchgängigen schwarzen Rand hat, wodurch er sich deutlich vom Hintergrund abhebt. Für die konturlosen Gegner gilt das leider nicht. Außerdem beschmeißt er in das Spiel zwar gerne mal mit mehreren Stinkern auf einmal, nur leider findet der Gameboy selbst das nur so mittelwitzig und verfällt dann immer wieder mal in wildes Sprite-Geflackere. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das Gezeigte schon ganz okay. Natürlich nicht unbedingt aus heutiger Sicht, aber damals waren Dinge wie die großen Bosse, die angedeutete Raumtiefe oder das multidirektionale Scrolling schon ganz nett. Definitiv mehr als nur nett ist die Soundkulisse und da vor allem die Musik. Es hat schon seinen Grund, warum ich einige der Stücke hier in die erste Gameboy-zentrierte Jukebox geschleust habe. Das atmosphärische Titelthema zum Beispiel ist noch bis heute eines meiner liebsten Gameboy-Stücke überhaupt. Allerdings ist nicht jedes Modul ein Volltreffer, was sich Komponist David Wise zum Beispiel bei der Musik gedacht hat, die weniger in den ersten Level des Spiels und vielmehr in einen Zirkus einer Irrenanstalt gehört, das kann ich mir echt bis heute nicht erklären. Er übrigens auch nicht, denn ich habe ihn natürlich auch nach den Kompositionen befragt. Er findet den Großteil der Stücke speziell aus heutiger Sicht natürlich grenzwertig, aber mag sie immer noch. Seiner Aussage nach hat er bei jedem der mittlerweile echt vielen Spiele, die er akustisch untermalt hat, versucht aus der jeweiligen Plattform so viel wie nur möglich rauszuholen. Bei Fortress of 4 hat es nicht an allen Ecken und Enden geklappt, aber ein paar Treffer sind ja immer noch besser als gar keine. In dem Zusammenhang wollte ich von David übrigens auch gleich noch wissen, wie die Komposition auf dem Handheld damals eigentlich ablief. Und wenn man bedenkt, wie einfach und komfortabel die Produktion heutzutage ist, waren die frühen 8-Bit-Tage nachweislich einer der innersten Kreise der Hölle. Typische Kompositionstools oder Tracker gab es für den Gameboy schlicht nicht, jedenfalls damals noch nicht. Davids wichtigstes, da einziges Werkzeug, war ein Texteditor, den er mit Hexadezimalzahlen und Tonanweisungen fütterte, die sehr stark an 6502 Assembler angelehnt waren. Jede so erzeugte Komposition musste quasi erstmal kompiliert werden, bevor sie angehört werden durfte, was für jede noch so kleine Änderung natürlich wiederholt werden musste. Ein fertiges Musikstück durchlief laut David gerne mal mehrere hundert dieser Korrekturschleifen. Und das Resultat ist hier, naja, wie gesagt, ein paar Treffer, ein paar Nieten. Es gibt leider nur eine Handvoll Stücke, die man folgerichtig sehr oft hört und die aufgrund ihrer Kürze sehr schnell loopen und auch jedes Mal von vorn loslegen, nachdem man ein Item aufgesammelt hat. David hat im Laufe seiner Karriere sehr viele bedeutende Spielekompositionen abgeliefert, allen voran seine Stücke in den Donkey Kong Country Spielen, die mittlerweile völlig zu Recht Legendenstatus haben. Um den Soundtrack von Fortress of 4 dagegen wird auch außerhalb des Spiels nicht so richtig viel Trara gemacht. Kein Hinweis darauf auf der Webseite von David, keine wie auch immer geartete Wiederveröffentlichung, kaum mal ein Remix. Der hier von Daniel Knights, der ist allerdings recht nett geworden. Die ehrenwerten Spielepresseritter von Anno Dunamals fanden Fortress of 4 seinerzeit im Großen und Ganzen gar nicht mal so schlecht. Auch wenn speziell im englischsprachigen Bereich die granitsichere Auffassung vorherrschte, dass es sich dabei aufgrund des Namens auf jeden Fall um den 10. Teil der Wizards and Warriors Serie handeln musste. Wie zum Beispiel in der Ausgabe 291 der Zeitschrift Race, wo das Spiel 79% kassierte, in der Februar 92 Ausgabe der britischen Total, wo es 84% erhielt, oder auch in der 14. Ausgabe der amerikanischen Electronic Gaming Monthly, wo es mit durchgehenden 7 von 10 Punkten in ein besseres Leben entlassen wurde. Hierzulande pendelten sich die Wertungen etwas niedriger ein. Sandra Alter vergibt im ASM 391 8 von 12 möglichen Punkten für die Motivation, zeigt einen Screenshot aus den ersten 5 Spielsekunden und schreibt als Fazit: Auch wenn es sich hier zum 534. Mal um ein entführtes Prinzesschen handelt, muss man zugeben, dass es trotzdem Spaß macht, die Gute zu retten. In der Powerplay 1290 gibt es von Martin Gaksch nur noch 69%, zusammen mit dem Urteil: Erstaunlicherweise spielt sich die Gameboy-Version sogar besser als das NES-Vorbild. Viele Extras, faire Feinde, interessant gestaltete Levels und eine große Spielumgebung sorgen für langanhaltende Motivation. Viel bemerkenswerter als die Wertung finde ich allerdings seine Einschätzung des Schwierigkeitsgrades, den er nur mittel findet. Harter Hund. Den Abschluss bildet mit 68% der gute Stefan Engelhardt in der Videogames 191, wo er nicht nur gerade mal 40% für die Musik verleiht, sondern auch meint:
Fortress of 4 spielt sich zwar ganz ordentlich, ist aber sicher kein Hit.
Was ich allerdings bis heute nicht verstanden habe, ist der folgende Abschnitt:
Ein sehr guter Gruseleffekt ist schon das Hereinscrollen des ersten Bildes. Es flackert so grausam, dass selbst der hartgesottenste Tester eine Gänsehaut bekommt. Aber keine Angst, im eigentlichen Spiel ist das Scrolling wesentlich besser.
Ich habe ganz ehrlich nicht die geringste Ahnung, was er damit sagen will. Vielleicht könnt ihr es mir erklären. Dankeschön. Wie ging's denn dann mit den vortrefflichen vier weiter? Wie schon eingangs erwähnt, erschien 1992 noch der offizielle dritte Teil der Serie mit dem Namen Wizards and Warriors 3 Kuros Visions of Power auf dem NES, und das war's dann auch direkt schon wieder. Kuros hat nach dem dritten Teil seine Rüstung an den Nagel gehängt. Anders als gewisse populäre italienische Klempner weiß er offensichtlich, ab welchem Punkt sich das Retten einer dauernführenden Prinzessin einfach nicht mehr lohnt. Er hatte dann noch den einen oder anderen Auftritt in der extrem kurzlebigen Zeichentrickserie The Power Team, die eine Staffel lang nur in den USA lief, als Teil der Videospielesendung Video Power. And now back to the Power Team. Wer mit Schreckenscartoons wie Captain N oder der Super Mario Bros. Super Show vertraut ist, der weiß genau, was für ein billiger Rotz das hier war. nur eben mit Figuren aus Acclaim-Spielen wie Quirk, Arch Rivals oder eben Wizards and Warriors. Immerhin durfte Kouros hier seinen Helm abnehmen, wodurch er wie ein He-Man-Klon von der chinesischen Resterampe aussah. Der Name Fortress of Fear spukte danach allerdings noch in mannigfaltiger Form herum. 1996 gab es ein Text-Adventure für den ZX Spectrum, das diesen Namen trug, eine Aussage, die an nur sehr wenigen Stellen irgendeinen Sinn ergibt. Der finale Dungeon im 2017er Japan-Rollenspiel Dragon Quest XI heißt Fortress of Fear. Es gibt einen grusellastigen Vergnügungspark im amerikanischen Ohio unter diesem Namen, beziehungsweise ein Scream Park, wie er da direkt genannt wird. Nicht zu vergessen einen Sonic-Comic aus dem Jahr 1995 sowie, logisch, eine schwedische Metalband. Es gab zwischenzeitlich sogar auch wieder ein Spiel unter dem Namen Wizards and Warriors, genau genommen im Jahr 2000. Das war allerdings ein 3D-Rollenspiel unter Activision-Fahne, das mit den ursprünglichen Entwicklungen von Rare präzise nichts zu tun hat. Und Rare selbst stand zur Veröffentlichung von Fortress of Fear gerade auf dem Sprungbrett, das direkt in den Champagner-gefüllten Platin-Pool des Mega-Erfolges führen sollte. Spiele wie die Donkey Kong Country Trilogie auf dem Super Nintendo oder legendäre N64-Titel wie Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, GoldenEye oder Perfect Dark verliehen ihnen den Nimbus von unantastbarer Perfektion. Bis sie sich dann im Jahr 2002 von Microsoft kaufen ließen, um dort dann zum Lieferanten von Avatar-Klamotten und Kinect-Spielen degradiert zu werden. Ja, okay, zugegebenermaßen war da auch noch mehr. Die schönen Viva Piñata-Spiele zum Beispiel oder der Xbox 360-Starttitel Cameo, Elements of Power. Aber der Fall vom Olymp war schon ebenso spürbar wie schmerzhaft. Und auch der aktuelle Erfolgstitel Sea of Thieves lässt sehr viel von der Originalität der Firma vermissen, die seit fast 40 Jahren denselben Namen trägt. Aber gut, das ist echt ein anderes Thema. Ein offizieller vierter Teil des ursprünglichen Wizards and Warriors ist also höchst unwahrscheinlich. Sehr schade, auch und gerade weil der dritte Teil mit einem heftigen Cliffhanger endet. Wer Fortress of Fear heute nochmal spielen möchte, der kann das nur im Original oder eben im Emulator tun. Das lose Modul bekommt man auf eBay oder Flohmärkten normalerweise für 2,5 Muscheln hinterhergeschmissen. Verpackte Versionen jedoch gehen für zum Teil sehr unverschämtes Geld über die Theken und ich hab meine damals für einen Sportpreis verkauft, ich Trottel! Es gab nie eine wie auch immer geartete Wiederveröffentlichung, noch nicht mal auf der 2015 veröffentlichten und grundsätzlich auch sehr empfehlenswerten Sammlung Rare Replay, die 30 Spiele aus der damals 30-jährigen Historie von Rare beinhaltete, aber darunter kein einziges aus der Wizards and Warriors Reihe. Rare und Acclaim haben da beeindruckend schnell und konsequent sämtliche Decken und Teppiche drüber gestapelt. Und selbst David hat mir gegenüber gestanden, dass er Fortress of Fear seit der Veröffentlichung nicht mehr angefasst hat. Er hat sich zur Auffrischung der Erinnerung jetzt schnell einen Longplay auf YouTube angeschaut und seiner Aussage nach war die Entwicklung damals schon ein großer Spaß und das Resultat auch etwas, worauf er durchaus stolz ist, aber aus heutiger Perspektive könnte man das seiner Meinung nach kaum noch jemandem zumuten. Und ja, er hat schon nicht ganz unrecht. Ich meine, nicht falsch verstehen. Es hat schon seinen verdienten Platz in meinem Herzen. Das war eines der ersten Gameboy-Spiele, die ich besaß. Und wie schon erwähnt, habe ich das monatelang gespielt. Gezwungenermaßen natürlich, denn es war seinerzeit schon gnadenlos. Aber wenn man es nur oft genug spielt, wenn man die Position der Schlüssel und der wirklich sinnvollen Kisten kennt, wenn man mit den Abkürzungen und versteckten Bonusabschnitten vertraut ist, wenn man die Angriffsmuster der normalen Gegner und speziell der Bosse locker aus dem Ärmel schütteln kann, oder kurz gesagt, wenn man abgewetzt genug ist, dann beginnt man das Spiel auch wirklich zu schätzen und irgendwie lieb zu haben. Ich war damals noch nicht mit dem Begriff Stockholm-Syndrom vertraut, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann war der wohl schon ziemlich zutreffend. Vor allem, da all das Leid zu einem wahnsinnig lahmen Abspannbildchen führte, bei dem man immerhin zu sehen bekommt, dass Kouros unter seinem Penishelm Haare besitzt. Witziger oder vielmehr irritierenderweise darf man danach noch seine drei Buchstaben in die Highschool-Liste eintragen, die aber nicht gespeichert wird und daher fast so sinnvoll ist wie eine Blinddarmmassage. Was man allerdings mit ihr anstellen kann, ist in ihr statt der eigenen drei Buchstaben Cheat einzugeben. Beziehungsweise Cheat, Singular, denn es gibt genau einen. W, Herz, W. Woraufhin man beim nächsten Spielstart mit 6 statt nur 3 Leben beginnt, falls man nach dem gerade überstandenen Abenteuer Bock darauf haben sollte, das Ganze direkt nochmal anzugehen. Ja, ist schwierig. Eigentlich gehört Fortress of Fear hier in einen Dungeon, denn es macht sehr viel von dem falsch, was man beim Design eines Jump'n'Runs eigentlich besser nicht falsch machen sollte. Aber dafür hege ich viel zu warme Gefühle für dieses bekloppte kleine Spiel. Die direkt zum Start des ersten Levels abbimmelnde Zirkusmusik mag wirklich bescheuert klingen, aber verdammt nochmal, sie erweckt in mir wahnsinnig nostalgische Gefühle. Das Ding hat ohne Fragen seine überdeutlichen Schwächen. Aber dennoch habe ich das damals und auch heute noch deutlich lieber gespielt als zum Beispiel das erste Castlevania-Abenteuer auf dem Gameboy. Fortress of Fear heute zum ersten Mal zu spielen, einfach so aus dem Nichts, dürfte frustrierender sein als eine Runde Dark Souls mit dem Hodenklemmen-Controller. Immerhin darf man sich in jedem Fall an der unterhaltsamen Animation erfreuen, die Kouros beim Kriechen zeigt und die mich aus heutiger Sicht sehr stark an Dr. Zoidberg aus Futurama erinnert. Mehr kann man von einem Spiel eigentlich nicht verlangen, außer vielleicht Batman zu sein. Aber das ist wirklich ein Thema für einen anderen Podcast. This game's not over.